Sei Podcast Deutschland.
Herzlich willkommen zu dieser Sendung, in der es heute um Deutschland und Indien geht. So hat Klaus Kemper seinen Artikel überschrieben, der im Oktober 2021 in der Sprache des Herzens veröffentlicht wurde. Es ist wirklich spannend, auf welchen Wegen die Upanishaden im 18. Jahrhundert nach Deutschland gelangten und wie deutsche Physiker später erkannten, dass die Erkenntnisse der modernen Physik bereits in den Upanishaden zu lesen ist, nämlich dass es keine Materie gibt, sondern der Geist ist der Ursprung hinter aller Materie. Seien Sie gespannt. Wir legen diese Stunde Bhagavan Sri Satya Sai Baba in Demut zu Füßen.
Es ist eine ergreifende Geschichte, wie und auf welchen Wegen die Upanishaden und damit die heiligste und tiefste indische Weisheit am Ende des 18. Jahrhunderts nach Deutschland gelangten. Begonnen hatte es damit, dass über 100 Jahre zuvor Prinz Mohammed Darasheko, der ältere Bruder des Mogulkaisers, der später das Taj Mahal erbauen ließ, eine tiefe Sehnsucht nach der Erkenntnis der letzten Wahrheit hatte, nach der großen Einheitslehre, die er im Koran, im Evangelium und in der Tora nur angedeutet fand, von der er aber gehört hatte, dass sie in geheimen indischen Schriften zu finden sei. So reiste er im Jahr 1640 nach Kaschmir und beauftragte indische und persische Gelehrte, 50 Upanishaden ins Persische zu übersetzen. Darasheko war begeistert von der All-Eins-Lehre, Advaita oder Nicht-Zweiheit genannt, die er in den Upanishaden vollkommen ausgedrückt fand. Diese ersten Übersetzungen aus dem Sanskrit entstanden innerhalb eines halben Jahres und wurden Upnekad genannt. Das ist der persische Ausdruck für Upanishad. Ein Jahrhundert später, im Jahr 1775, erhielt Anquetil du Perron, ein französischer Gelehrter und Orientalist, ein Manuskript dieser Übersetzungen und begann sofort, sie ins Französische zu übertragen. Aber nach einigen Versuchen und ersten Veröffentlichungen empfand er, dass die lateinische Sprache besser geeignet sein müsse, diese Wahrheiten auszudrücken, und so arbeitete er lange und mühevoll an einer vollständigen Übertragung des Upanishad ins Lateinische. Als in Paris die Revolution ausbrach, zog er sich, um sich den Gräueln derselben zu entziehen, in ein ruhigeres Stadtviertel zurück, lebte in größter Armut und von wenig Brot und Brunnenwasser, ohne Amt und ohne Einkommen, und arbeitete fieberhaft an der Übersetzung des Upanishad. Dabei befand er sich, wie er selbst beschrieb, oft im tiefstem Frieden und in vollkommener Glückseligkeit, die ihm aus diesen Lehren erwuchs. Er wollte diese heiligen Schriften der ganzen Welt bekannt machen und dachte bei seiner Arbeit vor allem an die deutschen Gelehrten, Philosophen und Denker. Ausdrücklich wünschte er, dass Kant, Goethe, Schiller, Humboldt, Fichte diesen unvergleichlichen Schatz mögen kennenlernen. In Deutschland gab es ja tatsächlich zu dieser Zeit viele Menschen, die begonnen hatten, unabhängig und losgelöst von den Traditionen und Doktrinen der Kirchen über Wahrheit und Wirklichkeit nachzudenken, unvoreingenommen zu forschen und zu lehren. Staatsmänner wie Friedrich der Große und Karl August von Sachsen-Weimar hatten es möglich gemacht, dass Menschen ernsthaft und frei philosophieren konnten, ohne dabei um ihr Leben fürchten zu müssen. Wie oft hatten Mystiker früherer Zeiten das Äußern ihrer Gedanken und ihrer Erkenntnisse mit ihrem Leben bezahlen müssen. In dieser Zeit, es war das Zeitalter Goethes, Schillers, Herders, Novalis, Jean-Pauls und vieler anderer, entstand auch der Mythos vom Volk der Dichter und Denker. Man weiß es nicht genau, aber wahrscheinlich war es die französische Freidenkerin Madame de Stael, die diesen Ausdruck voller Bewunderung für die Deutschen geprägt hatte. Im ganzen Land gab es einen lebhaften Austausch zwischen Dichtern, Philosophen, Mystikern und Gelehrten und eine ernsthafte Suche nach der Wahrheit, nach dem, wie es Goethe in seinem Faust ausdrückte, was die Welt im Innersten zusammenhält. Es ging also um die Frage nach der letzten Wirklichkeit, dem tiefsten Urgrund aller Dinge, was ist die Welt und warum existiert sie? Was ist der Mensch und was ist Gott? Fragen, die sich fast jeder Mensch irgendwann, oft schon in frühester Kindheit, stellt. Und hier erschien plötzlich mit den Lehren der Upanishaden eine ungeahnte Autorität, die viele Denker zutiefst erschütterte. Das Tatvam Asi, das bist du, welches Schopenhauer als den Kern und das Ziel aller Erkenntnis begriff, hatte Europa erreicht und hat seitdem alle Bereiche des Lebens, ob man es weiß oder nicht, beeinflusst. Du bist in Wahrheit nicht verschieden von Gott. Das ist eine der Hauptbotschaften der Upanishaden. Es ist zugleich die älteste Lehre der Menschheit, wie auch die revolutionärste, die immer aktuell sein wird. Tatvam Asi, das ist Wahrheit, die im Grunde ganz einfach und doch niemals leicht zu verstehen und zu akzeptieren ist. Jedenfalls eine große Herausforderung für das menschliche Denken. Wenn heute jemand öffentlich verkünden würde, ich bin nicht verschieden von Gott, so müsste er zwar nicht mehr mit dem Scheiterhaufen rechnen, aber zumindest mit Spott und Unverständnis. Wohl auch deshalb galten die Upanishaden in alten Zeiten immer als Geheimlehren. Zu unserem großen Glück fassen sie ihren Gehalt und ihre Botschaft immer wieder in wenigen kurzen Sätzen, den Mahavakyas, zusammen. Die Botschaft der Upanishaden lautet: Das bist du, dieses Selbst ist Gott, ich bin Gott, Bewusstsein ist Gott. Das ist eine wunderbare Eigenschaft der indischen Philosophie, dass sie in sich selbst bestrebt ist, die Essenz ihrer Lehren deutlich herauszufiltern, sodass man seine Gedanken schließlich auf einen einzigen Merksatz konzentrieren kann, in dem die ganze Wahrheit gebündelt ist, wie zum Beispiel Sarvam Kalvidam Brahma, all dieses ist in Wahrheit Gott, oder Gott ist das eine ohne Zweites. Es geht also darum, dass der Mensch letztlich nicht verschieden vom göttlichen Urgrund sein kann und dass Schöpfer und Schöpfung in Wahrheit eines sind, wenn man den Gedanken des einen ohne ein zweites bis zu Ende durchdenkt. Das ganze Universum ist nichts anderes als die Verkörperung Gottes. Ähnliche Gedanken finden sich bei Angelus Silesius, bei Meister Eckhart und anderen Mystikern, aber nirgendwo sind sie so logisch, gleichsam wissenschaftlich ausgeführt und begründet worden wie in den Upanishaden. Über eine Frage gab es in Europa seit Jahrhunderten heftige Auseinandersetzungen, die sogar zu Verfolgung, Folter und zu Kriegen geführt hatten. War Jesus Christus Gott gleich oder nur gottähnlich? Den Unterschied zwischen gottgleich und gottähnlich macht im Griechischen nur ein einziger Buchstabe aus, ein Jota. Die griechische Bezeichnung für das I, homoousios, ist wesensähnlich, homoousios, wesensgleich. Dieser eine Buchstabe ist ein Symbol für den nicht endenden Streit, daher der Spruch: Ich lasse mir kein Jota rauben. Oder wie es in Goethes Faust heißt, von einem Wort lässt sich kein Jota rauben. Ähnlich verhält es sich mit der Frage, ob es beim Heiligen Abendmahl heißen soll, das ist mein Leib oder das bedeutet mein Leib. Eine Uneinigkeit, die sich durch die ganze Kirchengeschichte zieht. Das war auch der Streitpunkt zwischen Arianern und Rechtsgläubigen, zwischen Zwingli und Luther, zwischen Protestanten und Katholiken. Und so weiter. In den Upanishaden gibt es nun eine eindeutige Aussage. Letztlich muss die Dualität von Schöpfer und Schöpfung als vorübergehende Illusion erkannt werden. Mensch, Gott und Natur, Materie und Bewusstsein sind in Wahrheit eines, denn es existiert im Grunde überhaupt nur das eine ohne Zweites. Dieses eine, Atman oder Brahman, das wir Gott nennen, ist jenseits aller Dualität, also jenseits von Zeit und Raum. Es ist ewig, unendlich und anfangslos. Deshalb ist es auch in Wahrheit unbenennbar, unaussprechbar, unvorstellbar. Dieses eine zu erkennen und aus dieser Erkenntnis zu leben, so sagen die Upanishaden, ist der Sinn und das Ziel unserer Existenz. Von diesen höchsten Wahrheiten sprach Schopenhauer, als er sagte, es ist die belohnendste und erhebendste Lektüre, die auf der Welt möglich ist. Sie ist der Trost meines Lebens gewesen und wird der meines Sterbens sein. Es heißt, dass Schopenhauer zeitlebens ein Exemplar des Upanishad, der lateinischen Übersetzung der Upanishaden, bei sich hatte und dass er die Gewohnheit hatte, vor dem Schlafengehen in dieser seiner Bibel zu lesen. Wenn man nun aus Sicht der alten indischen Schriften das Evangelium liest, stellt man fest, dass auch die Lehren Jesu in der Aussage gipfeln, ich und der Vater sind eins. Hier findet man eine erstaunliche Übereinstimmung mit dem Aham Brahmasmi, ich bin Brahman, ich bin Gott. In den Upanishaden heißt es, wer Gott erkennt, wird selbst zu Gott. Eine ungeheuerliche Provokation für Priester und Schriftgelehrte aller Zeiten. Schopenhauer wies auf die Verwandtschaft der Lehre Jesu mit den indischen Überlieferungen hin. Alles, was im Christentum Wahres ist, findet sich auch im Brahmanismus und Buddhismus. Ich hege sogar die Hoffnung, dass einst mit den indischen Religionen vertraute Bibelforscher kommen werden, welche die Verwandtschaft derselbe mit dem Christentum auch durch ganz spezielle Züge werden belegen können. Heute, 200 Jahre nach dem Erscheinen der ersten deutschen Ausgabe der Upanishaden, haben wir das große Glück, aus vielen unterschiedlichen Quellen schöpfen zu können. Es ist möglich, verschiedenste Übersetzungen zu vergleichen. Wir haben etliche Ausgaben der Bhagavad Gita mit zahllosen Kommentaren. Wir können die Yoga-Sutras des Patanjali studieren, die Schriften des Shankara und vor allem Satya Sai Babas unschätzbare Vahinis. Wie glücklich und dankbar wären die deutschen Wissenschaftler und Philosophen des 19. Jahrhunderts gewesen, hätten sie solche Quellen zu Rate ziehen können. Arthur Schopenhauer, 1788 bis 1860, war einer der ersten, die den beispiellosen Wert der Upanishaden erkannten. Er hatte sein Hauptwerk, das 1819 erschien, die Welt als Wille und Vorstellung genannt. Später wies er darauf hin, dass es zwei Begriffe in der indischen Literatur waren, die ihn besonders inspiriert hatten, nämlich Brahman und Maya. Brahman, das wirklich Seiende, Reale, der Urwille auf der einen Seite und auf der anderen Seite Maya, die große Täuschungskraft, die Zauberin, die in uns bzw. in unserem Bewusstsein auf unerklärliche Weise ein Spiegelbild der äußeren Welt hervorruft in Form der inneren Vorstellung. Das Wort Maya war ursprünglich von August Wilhelm von Schlegel, der seit 1818 den ersten deutschen Lehrstuhl für Indologie innehatte, auch mit Magia übersetzt worden. Abgeleitet vom lateinischen Imago ist die Magie, wie man leicht erkennen kann, unter anderem verwandt mit dem englischen Image, Imagination. Es handelt sich also um eine Einbildung oder eben um eine innere Vorstellung. Den Begriff Brahman verband Schopenhauer mit dem der ganzen Existenz zugrunde liegenden Willen zum Sein. Hierin fand er sich später von dem berühmten Indologen Max Müller bestätigt, der das Wort Brahm unter anderem mit Kraft, Wille, Wunsch übersetzte. Die Ursache aller Erscheinungen muss ein unergründlicher Wille sein. Es ist das eine, das sich als vieles zeigt. Deshalb also die Welt als Wille und Vorstellung. Ein Titel, der wie die Mahavakyas in wenigen Worten die Botschaft des ganzen Werkes widerspiegelt. Um Schopenhauers Einfluss und damit indirekt den Einfluss der Upanishaden auf die gesamte europäische Kultur und Geisteswelt zu erkennen, muss man sich nur die Bedeutung vor Augen führen, die seine Schriften für Thomas Mann, Franz Kafka, Leo Tolstoi und viele andere hatten. Thomas Mann hat sich sein Leben lang mit Schopenhauers Gedanken und Anschauungen auseinandergesetzt. So handelt eine Schlüsselszene in dem großen Nobelpreis gekrönten Familienroman Die Buddenbrocks davon, wie eine der Hauptfiguren, der Konsul Thomas Buddenbrock, am Wendepunkt seines Lebens bis ins Innerste erschüttert wird von der Begegnung mit Schopenhauers Weltanschauung. Leo Tolstoi verbrachte einen ganzen Sommer in äußerster Glückseligkeit mit der Lektüre von Schopenhauers Schriften. In einem Brief schrieb er: Wissen Sie, was für mich der vergangene Sommer gewesen ist? Ein unaufhörliches Entzücken an Schopenhauer. Ich weiß nicht, ob ich jemals meine Meinung ändern werde, aber jetzt bin ich so überzeugt, dass Schopenhauer der genialste der Menschen ist. Hegel, einer der bekanntesten deutschen Philosophen, zu seiner Zeit weitaus berühmter als Schopenhauer, hatte weniger Verständnis für die Tiefe der indischen Philosophie. Ihm erschienen die Lehren der Bhagavad Gita ungeordnet und voller Widersprüche. Er hörte hauptsächlich aus den Berichten englischer Kaufleute und Offiziere von der Verehrung vieler verschiedenster Gottheiten und er erkannte nicht das zugrunde liegende Prinzip der Einheit, die hohen Lehren der Advaita Vedanta. Da Hegels Ausführung aber großen Einfluss auf andere Philosophen hatte, wie zum Beispiel Ludwig Feuerbach und Karl Marx, glaubten auch später viele Hegelianer, sich nicht mit den indischen Lehren auseinandersetzen zu müssen. Sie hielten das indische Denken vor allem für Vielgötterei und Aberglauben und erkannten nicht die tiefen metaphysischen Wahrheiten, die dort zu finden sind. Wohl deshalb schrieb Franz Mischel in der Vorrede zu seiner deutschen Übersetzung des Upanishad: Die Deutschen sollten rückhaltslos über die reine indische Lehre aufgeklärt werden. Sie sollten wissen, dass Hiranyagarbha, Brahma, Vishnu, Mahadev und Maya keine mythologischen Figuren sind, sondern Namen für Zustände, Kräfte und Eigenschaften. Die reine Lehre von dem Brahm ist der Ursprung der Religionen. Aber das Vorurteil der Vielgötterei und die Unkenntnis der tatsächlichen Lehren ist bis heute weit verbreitet. Und nun muss man, wenn man Begriffe wie Deutschland und Indien erwähnt, zwei Dinge bedenken. In der Gita heißt es: Wer weiß, dass schon Gott Brahmas Tag 1000 Welten alter misst und 1000 Yugas eine Nacht, der kennt der Schöpfungszeiten Frist. Es geht also nicht nur um die wenigen Jahrhunderte oder Jahrtausende, von denen wir durch unsere Geschichtsschreibung etwas ahnen, sondern um Hunderttausende oder Millionen von Jahren. Während Zeitalter kamen und gingen und Kontinente sich verschoben, so heißt es in der Upanishad Vahini, wurden die Veden von Generation zu Generation weitergegeben. Angesichts der Zeitalter, die vergangen sind, und der Zeitalter, die kommen werden, kann eine Einteilung der Welt in Deutschland, Indien, England, Amerika und so weiter nur eine vorübergehende Erscheinung sein. Es ist eine Frage der Weite des Bewusstseins. Meistens ist unser historischer Horizont, wenn es hochkommt, auf wenige Jahrtausende beschränkt. Wer nicht vor 3000 Jahren sich weiß, Rechenschaft zu geben, so sagt Goethe, bleib im Dunkel unerfahren, mag von Tag zu Tag leben. Hier geht es aber nicht um 3000 Jahre, sondern um tausende Weltalter. Das sind Millionen und Abermillionen von Jahren. Nicht im Kleinen ist Freude, sie ist im Großen, im Unendlichen, verkünden die Upanishaden. Tatsächlich müssen wir erkennen, dass wir eine einzige Menschheit sind, die sich, wie es der Indien-begeisterte Johann Gottfried Herder ausdrückte, in Mitte der Ewigkeit befindet. Und nichts gibt es, das nicht eines Tages vergehen wird.
Paritranaya sadhunam. welche durchschritt da. Dharma samstapanarthaya sambhava.
Da wir nun aber von Deutschland und Indien sprechen, so müssen wir bedenken, wie wenig wir eigentlich über unsere tatsächliche Verwandtschaft wissen. Indisches Gedankengut muss bereits im Altertum auf vielen verschiedenen Wegen nach Europa gekommen sein. Zum einen über die griechischen Philosophen, zum Beispiel über Pythagoras, von dem es heißt, dass er auf seinen Reisen bis nach Indien und Tibet gekommen war. Und über Platon. Entspricht nicht sein berühmtes Höhlengleichnis in auffallender Weise dem indischen Denken? Was wir mit unseren Sinnen wahrnehmen, ist nur ein Schatten, die eigentliche Realität aber ist das Licht, das alle Erscheinungen verursacht. Außer diesen geistigen Verbindungen gibt es aber noch eine unmittelbare Verwandtschaft, nämlich über unsere eigenen Vorfahren, die Goten, Franken, Vandalen, Teutonen und so weiter, von deren Herkunft man nur so viel sagen kann, dass sie aus dem Osten kamen. Wer weiß, vielleicht kehren wir, wenn wir uns mit Mahabharata und dem Ramayana beschäftigen, in Wirklichkeit zu den Geschichten und Mythen unserer Ahnen zurück. Unsere Sprache ist der beste Beweis für diese Herkunft. Im Deutschen, wie auch im Griechischen und im Lateinischen, findet sich kaum ein Wort, das sich nicht auf eine Sanskritwurzel zurückführen lässt. Allein über den Ursprung der Grundbegriffe Ich und Du könnte man viel nachdenken. Ich, Ego, Io, I, das ist Ekam, das eine. Selbst in weiter entfernten Sprachen wie dem Japanischen heißt die Eins Ichi und im Ungarischen Egi. Und das Wort Du im Sanskrit Tvam ist der Anfang der Dualität und leitet sich ab von Dva, zwei. Dva ist die Wurzel für die zwei in allen slawischen, germanischen und romanischen Sprachen. Due, tu, dos, dö. Ein anderes einleuchtendes Beispiel für die Wurzel Gna, Wissen, Kennen, daher stammen die Wörter Gnosis, Kenntnis, Kunst, Knowledge, oder die Wurzel von Polis, viel, Fülle, Volk, aber auch von Burg, Bürger und so weiter. Die Beispiele sind zahllos und die Verwandtschaft ist unübersehbar. August Wilhelm von Schlegel formulierte es so: Wo uns die schriftlichen Zeugnisse verlassen, zeugen noch die steinernen Denkmale, die Sprachen von den alten Menschengeschlechtern. Er wies auch auf das aus dem 12. Jahrhundert stammende Loblied auf den heiligen Anno hin, das von einem deutsch sprechenden Volk erzählt, das jenseits des Berges Ararat gen Indien hin lebt. Obwohl es sich hier nicht um eine wissenschaftlich gesicherte Überlieferung handelt, kommt Schlegel zu dem Schluss, es ist gewiss, dass die Deutschen aus Asien und tief aus dem inneren Asien her in ihre Wohnsitze zwischen dem Rhein, der Donau und der Ostsee eingewandert sind. Warum hätten nicht einige ihrer Stämme in den Ursitzen zurückbleiben und sich dort viele Jahrhunderte lang erhalten können? Auch Max Müller, 1823 bis 1900, hat sich intensiv mit den sprachlichen Zusammenhängen befasst. Er war einer der bedeutendsten Indologen und Sanskritisten überhaupt. In Indien ist er so bekannt und geschätzt, dass das Deutsche Kulturinstitut dort nicht wie üblich Goethe-Institut heißt, sondern Max-Müller-Bhavan. Mokshamula wird er auch liebevoll genannt, die Wurzel der Befreiung. Er war der Sohn des Dichters Wilhelm Müller, der bei uns hauptsächlich durch die Gedichtzyklen Die Winterreise und Die schöne Müllerin bekannt ist, die Franz Schubert vertont und damit weltberühmt gemacht hat. Max Müller hat übrigens neben seinen unzähligen wissenschaftlichen Arbeiten und Übersetzungen auch einen wunderschönen, in Deutschland fast unbekannten Roman geschrieben, Eine deutsche Liebe. Ein Werk, das erstaunlicherweise in Korea als Musterbeispiel deutscher Literatur gilt. So seltsam sind manchmal die Wege der Bekanntheit und des Ruhms. Ganz ähnlich verhält es sich mit dem Philosophen Karl Christian Friedrich Krause, 1781 bis 1832, der in Deutschland fast unbekannt ist. In England, Spanien, Frankreich und Amerika aber als einer der bedeutendsten Freimaurer aller Zeiten gilt. In Spanien gibt es für Krauses politischen Ideen sogar den Ausdruck Krausismo. Und er gilt als geistiger Urvater vom Völkerbund, UNO und EU. Krause hat das UNECAT nach eigener Aussage mehrmals gelesen und 1814 an seinen Vater geschrieben: Je tiefer ich in das Heilige der Wahrheit eindringe, desto stiller wird es in meinem Gemüte, desto heller in meiner Seele, desto wärmer in meinem Herzen, sodass ich jetzt rein bin von aller Ehrsucht, von jedem Stolz auf Wissen, von allem Verlangen zu streiten und zu disputieren. Wissenschaft und Gottinnigkeit ist in mir so eins geworden, dass ich beides nicht trennen könnte. Wie Krause, der ein Mitbegründer der Berlinischen Gesellschaft für deutsche Sprache war, so befasste sich später auch Max Müller mit den speziellen Eigenheiten der deutschen Sprache und ganz allgemein mit dem Zusammenhang zwischen Sprache und Denken. Es lag ihm am Herzen, die Bedeutung philosophischer Begriffe zu klären, indem man sie auf die sprachlichen Wurzeln zurückführt und damit auch selbst zu größerer Klarheit findet. Es gibt wohl auf der Welt keine logischere und genauere Sprache als das Sanskrit, das mit seinen Mantras und Lehrsprüchen manchmal exakten mathematischen Formeln gleicht, die man lösen, verstehen und anwenden kann. Mehr als über die Geburt eines Kindes freuten sich Brahmane, so sagt man, wenn sie in einem Vers oder einem Mantra eine Silbe fanden, die man weglassen konnte, ohne den Sinn zu verändern. Deshalb sind zum Beispiel die Yoga-Sutras des Patanjali so unglaublich knapp und präzise. Diese Sutras, 195 kurze Lehrsprüche, sind die Grundlage aller Yoga-Systeme. Sie enthalten eine vollkommen klare Analyse der inneren Welt und der seelischen Vorgänge. Dabei geht es allerdings nicht nur um diese Analyse, das Betrachten der inneren Zusammenhänge, sondern auch um die Möglichkeit und die verschiedenen Wege der Heilung, gewissermaßen der Synthese, letztlich um die Befreiung. Wissenschaftlich exakt werden die unterschiedlichen Bewusstseinszustände erklärt, die verschiedenen Formen der Meditation und des Samadhi und die ganz konkreten möglichen Wege, die eigenen Gedanken und Empfindungen bewusst zu transformieren. Swami Vivekananda, 1863 bis 1902, hat mit seinen Vorträgen, die er in Amerika und Europa über die vier verschiedenen Yoga-Wege hielt, auch die Yoga-Sutras in den Westen gebracht. Über Vivekananda hat der Schriftsteller und Nobelpreisträger Romain Rolland eine bewegende und tiefgründige Biografie geschrieben. Auch über Ramakrishna, Beethoven, Tolstoi und andere schrieb er Biografien. Romain Rolland versuchte, seine Erfahrungen mit östlicher Philosophie und Religion, auch Sigmund Freud, mit dem er befreundet war, nahezubringen, stieß damit aber auf heftige Ablehnung. Freud konnte ihm in diesem Punkt überhaupt nicht folgen. Es schienen vollkommen verschiedene Ansätze der Erkenntnis zu sein. Heute sind sich westliche und östliche Psychologie längst begegnet und schließen sich nicht mehr aus. Die Yoga-Sutras sind zwar noch kein Pflichtfach im Psychologiestudium, Doch ernsthafte Therapeuten und Psychologen beschäftigen sich schon lange mit den sogenannten ganzheitlichen Wegen mit Yoga und Meditation. Eine ähnliche psychologische Klarheit, wenn auch ganz anders ausgeführt, findet man in den Reden des Buddha, die der Wiener Karl Eugen Neumann in jahrelanger Arbeit aus dem Pali, einer mittelindischen, dem Sanskrit nah verwandten Sprache, ins Deutsche übertrug. Der Herausgeber dieses Werks schreibt in seinem Vorwort: Unter den kostbarsten geistigen Schätzen der Menschheit kommt diesen altindischen Dokumenten nach der Überzeugung vieler der höchste Rang zu. Es kann daher über die Bedeutung ihrer Erschließung für die der Ursprache Unkundigen kaum zu viel gesagt werden. Und dass dies im Ganzen und Großen zuerst im Deutschen geschehen, müsste den intellektuellen deutschsprechenden Nationen ein erhebender Gedanke sein. Wie in den Yoga-Sutras, so werden auch in Buddhas Reden alle verwendeten Begriffe und Gedanken zunächst klar und umfassend nacheinander definiert. An erster und oberster Stelle steht immer der Begriff Ahimsa, das Nichtverletzen als Grundlage aller Ethik. Dazu hatte auch Schopenhauer in einer Arbeit über die Grundlagen der Moral geschrieben: So will ich das Prinzip, den Grundsatz, über dessen Inhalt alle Ethiker eigentlich einig sind, gleich hier auf den Ausdruck zurückführen, den ich für den allereinfachsten und reinsten halte. Neminem laede, imo omnes, quantum potes, juva. Verletze niemanden, vielmehr hilf allen, soweit du kannst. Ein Grundsatz, der die ganze Welt augenblicklich in ein Paradies verwandeln könnte. Verletze niemanden, weder in Taten noch in Worten oder Gedanken. Das ist die Essenz des Buddhismus, der Upanishaden und auch des Christentums. In bewundernswert schöner Sprache erschien im Jahr 1905 das Buch Krishnas Weltengang unter dem Pseudonym A. Paul. Paula war der Name seiner Mutter, auf deren ganz besonderen Wunsch Karl Eugen Neumann diese Übersetzung angefertigt hatte.
Advaitamrita
Bhagavati Ashtadashadhyayani Ambatva Manusandadhami Bhagavad Gita Bhavatveshini.
Unter den zahlreichen Indologen, Orientalisten und Übersetzern, die sich nach den ersten Arbeiten Schlegels und Schopenhauers um das Verständnis und das Bekanntwerden des indischen Gedankenguts verdient gemacht haben, muss man noch zwei Namen besonders erwähnen. Friedrich Rückert, 1788 bis 1866, war ein Sprachgenie ohnegleichen. Er übersetzte Texte aus mindestens 44 Sprachen und Dialekten ins Deutsche, unter anderem aus dem Sanskrit, dem Persischen, Arabischen, Türkischen, Telugu, Tamil, Pali und so weiter. Die Bhagavad Gita übertrug er ins Lateinische und Teile des Korans ins Deutsche. Ihm verdanken wir die schönen Übersetzungen von Nal und Damayanti, von Savitri und zahllose inspirierende Gedichte, von denen viele von Schumann, Brahms und Gustav Mahler vertont wurden. 1839 erschien sein Gedichtband »Die Weisheit des Brahmanen«. Rückert schrieb damals im Rückblick auf sein gewaltiges Lebenswerk: »Wenn ich morgen sterben sollte, gearbeitet habe ich genug. Wenn ich noch 10 Jahre leben sollte, zu arbeiten habe ich genug.« Und Paul Deussen, 1845 bis 1919. Er ist bis heute einer der bekanntesten deutschen Indologen. Als Professor für Philosophie und Indologie in Kiel übersetzte er 60 Upanishaden, erstmals direkt aus dem Sanskrit ins Deutsche. Dieses Werk erschien 1897 unter dem Namen Geheimlehre der Veda. Zuvor hatte er schon die Bhagavad Gita übersetzt und die Brahma Sutras oder Sutras des Vedanta mit den Kommentaren des Shankara. Er schrieb Bücher über die Geschichte der Philosophie, über Metaphysik, die Philosophie des Vedanta und hielt sogar in Bombay einen vielbeachteten Vortrag über Advaita Vedanta und sein Verhältnis zur Metaphysik. 1911 gründete er in Berlin die Schopenhauer Gesellschaft. Dass Deutschland auch im heutigen Indien so hoch geachtet ist, liegt unter anderem an der großen Wertschätzung oder vielmehr Verehrung, die so viele deutsche Orientalisten und Indologen dem indischen Gedankengut entgegenbrachten und an ihrem Bemühen, den reichen Schatz an Schriften, die bis heute noch bei weitem nicht alle entdeckt oder übersetzt sind, der Welt bekannt zu machen. Ich möchte hier noch auf einen ganz anderen Zusammenhang hinweisen. 100 Jahre, bevor Einsteins Relativitätstheorie das allgemein gültige Weltbild erschütterte, in dem Raum und Zeit als absolute, unveränderliche Gegebenheiten galten, übersetzte Rixner aus den Upanishaden: Raum und Zeit, diese beiden sind nur Erscheinungen, nichts Reelles, und nur die Unwissenheit hält sie für etwas Wirkliches. Erst heute beginnt man allgemein die Tiefe dieser Lehren zu verstehen. In den Upanishaden kann man alle Anschauungen finden, die erst jetzt mit den neuesten Erkenntnissen der Physik, Astronomie, Psychologie und so weiter als wissenschaftlich anerkannt werden. Für die abendländische Naturwissenschaft waren Einsteins Entdeckungen, dass eben Raum und Zeit nicht absolute, sondern nur relative und voneinander abhängige Erscheinungen sind, eine Revolution. Genauso wie später Max Plancks und Werner Heisenbergs Entdeckungen im Bereich der Atomphysik. Hier wurde auch die dritte scheinbar unabänderliche Konstante, nämlich die Kausalität, in Frage gestellt. Es war vielleicht immer eine typisch deutsche Eigenschaft, den Dingen auf den Grund gehen zu wollen, im Bereich der Erforschung der Materie sogar ganz im wörtlichen Sinne. Bis zur Formulierung der Heisenbergschen Unschärferelation glaubte man, dass sich in den Atomen kleinste, unteilbare Teilchen entdecken lassen würden. Heute weiß man, dass das Universum nicht nur nach außen grenzenlos ist, sondern auch nach innen. In den Upanishaden findet man etliche Aussagen, die genau diese Erkenntnis vorwegnehmen. Nur, dass hier auch das Phänomen Bewusstsein mit einbezogen wird, eine Notwendigkeit, die die Physik erst jetzt allmählich erkennt. Bewusstsein ist Gott und damit die Grundlage und die Ursache für alle Erscheinungen. Brahman ist kleiner als das Kleinste und größer als das Größte. Es ist also nicht so, dass das menschliche Bewusstsein ein womöglich zufälliges Ergebnis der Evolution ist, sondern umgekehrt ist es wahr. Das Universum ist ein Ausdruck und eine Manifestation des einen bewussten Seins. Das ist eine der entscheidenden Lehren der Upanishaden. Alles, was existiert, ist letztlich Sein, Gewahrsam und Empfindung. Sat, Chit und Ananda. Dies ist einer der schönsten philosophischen Begriffe überhaupt, Glückseligkeitsbewusstsein. Brahman und das Absolute oder Gott manifestiert sich selbst in den drei Dimensionen Sein, Bewusstsein und Seligkeit. Max Planck sagte, es gibt gar keine Materie an sich. Alle Materie entsteht nur durch eine Kraft, welche die Atomteilchen in Schwingung hält. Hinter dieser Kraft müssen wir einen intelligenten Geist annehmen. Dieser Geist ist Urgrund aller Materie. Wenn man erkennt, dass Zeit in Wahrheit nur ein Produkt des Bewusstseins ist, dass also eine objektive Zeit unabhängig vom Bewusstsein überhaupt nicht existiert, dann nähert man sich den mystischen Erfahrungen, von denen in den Upanishaden die Rede ist, der Erfahrung des »Ich bin Brahman« und Bewusstsein ist Gott. Es ist das Aham, das Ich, das die Welt erschafft. So kann man auch die Aussagen Jesu in der Offenbarung des Johannes verstehen, wenn er sagt, ich bin das Alpha und das Omega, das Erste und das Letzte, der Anfang und das Ende. Oder Krishnas Worte in der Gita, ich bin der Ursprung dieses Alls, aus mir stammt alles, was je ward. In den Upanishaden gibt es keinen Widerspruch zwischen Wissenschaft und Religion, zwischen Mystik und Logik. Vielmehr fließen Religion, Philosophie und Wissenschaft zusammen und bilden eine ganzheitliche Welterkenntnis. Der österreichische Physiker und Nobelpreisträger Erwin Schrödinger, der maßgeblich an der Entwicklung der Quantenphysik beteiligt war, formulierte es ganz einfach. Die Vielheit ist nur Schein. Das ist die Lehre der Upanishaden. Das mystische Erlebnis der Vereinigung mit Gott führt regelmäßig zu dieser Auffassung. Und schließlich Beethoven. Wie erstaunt und überrascht war ich zu entdecken, dass in seinen Tagebüchern Auszüge aus den Upanishaden, indische Hymnen und auch Verse aus der Bhagavad Gita zu finden sind. Es ist bekannt, dass er ein begeisterter Verehrer Shakespeares war und dass er sich brennend für Literatur und Philosophie interessierte, für die Werke der griechischen und lateinischen Klassiker, wie auch für alle neuen Werke Goethes und Schillers. Beethoven hatte die Gewohnheit, so oft wie möglich Büchereien zu besuchen und alles, was ihm besonders wichtig schien, für sich selbst abzuschreiben. So steht in seinen Tagebüchern zwischen all den philosophischen Gedanken und Texten folgender Vers aus der Bhagavad Gita. Lass den Beweggrund in der Tat und nicht im Ausgang sein. Sei nicht einer von denen, deren Triebfeder zum Handeln die Hoffnung des Lohns ist. Lass dein Leben nicht in Untätigkeit vorübergehen, sei betriebsam, erfülle deine Pflicht, verbanne alle Gedanken an die Folge und den Ausgang.
damit, liebe Hörerinnen und Hörer, ist diese, wie ich finde, spannende Sendung zu Ende. All diese Fakten schon beim ersten Mal zu behalten, ist ja wirklich nicht ganz einfach. Aber Sie können diese Sendung natürlich erneut hören und als zusätzliche Stütze den Artikel von Klaus Kemper in der Sprache des Herzens, wie gesagt vom Oktober 2021, noch zusätzlich mit- oder nachlesen. Ich bedanke mich bei Bodo Grimm für die sprachliche Umsetzung und im Namen des gesamten Teams verabschiedet sich am Mikrofon Ihre Evelyn Seliger.